Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Geschichte über den Untergang des faschistischen Regimes dort und den Kampf der Partisanen für einen neuen Staat. Und im Grunde ist es ein Roman, der nebenher oder hauptsächlich, ganz wie man es lesen will, auch die Entstehung des schönen Liedes Bella Ciao und der vielen Irrtümer, denen wir darüber aufgesessen sind, wie der deutsche Text eigentlich lauten müsste, auch davon handelt. Ich will noch sagen, dass dieser Roman schon vor 2 Jahren erschienen ist und dass jetzt Peter Sodann, der Schauspieler Peter Sodann, eine Hörbuchfassung eingelesen hat, die demnächst bei uns im Verlag Das Neue Berlin, erscheinen wird. Peter Sodann haben wir nicht da, aber der Autor ist ja mindestens so berufen, aus seinem Buch zu lesen, wie Peter Sodann selbst. Und er wird jetzt ein Stück aus dem Buch lesen. Ich bitte dich unbedingt, falls nötig, eine kleine Einführung zu geben zu der Stelle, an der du beginnst zu lesen. Aber das muss ich dir vielleicht nicht sagen, soweit bist du Profi. Dieter Dehm.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dem Verlagschef rufe ich nur hinterher, wenn du mal mit Peter Sodann zusammentreffen solltest, nenn ihn immer Peter Sodann, sonst korrigiert er dich. Also der Tatort-Kommissar Bruno Ehrlicher, Peter Sodann, hat das eingelesen, übrigens auch mit Konstantin Wecker zusammen. Das Hörbuch erscheint in den nächsten Tagen in der Eulenspiegelgruppe beim Verlag Neues Berlin, wo auch dieser Roman erschienen ist. Mir ging es darum, einen Liebesroman zu schreiben, aber auch gleichzeitig einen Abenteuerroman. Und Norbert Blüm hat darüber geschrieben in einer nordrhein-westfälischen Zeitung, es sei ein großer Roman über Liebe in grausamen Zeiten. Es ist jedenfalls die Liebe zwischen einer Partisanenkämpferin und 2 Partisanenführern, die Freunde sind und in dieser Frage aber, wie man sich vorstellen kann, eine Herausforderung meistern müssen. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung. Mir ging es auch darum, dass eine Vierergruppe gezeigt wird, die in der Jugend miteinander befreundet ist. Das sind junge Menschen, die damals große Sympathien hatten. Der eine ging dann zu den Faschisten, Attila. Und die 3 anderen gingen in die Berge und kämpften gegen Mussolini. Renzo, der auch der Autor von Bella Ciao ist. Und Anna, die Frau, von der ich eben gesprochen habe. Und Giuseppe. Und ich beginne, wenn Attila mittlerweile in der Falanz, also der italienischen SS, aufgestiegener Führer, an den Lago Maggiore zurückkommt und seine Familie wieder aufsuchen will und dann eine böse Überraschung erlebt, aber das kommt jetzt. Erst bei Dunkelheit war er nach Mergozzo zurückgekehrt. Von dort stieg er geradewegs den steilen Hangweg hinauf zu den kleinen Häuschen, die weiter oben lagen und von den Arbeitern der Gummiwerke bewohnt wurden. Oben war er immer etwas kurzatmig geworden, vor einem Gatter zwischen Zypressen und halb hohem Gestrüpp hielt er an. Wie er es immer getan hatte, und er sog die lauwarme Nachtluft in tiefen Zügen ein. Er roch die Farben der Abende, als sein Leben noch behütet war. Und da war die Grille, die er nie beachtet hatte. Aber ihr Zirpen gehörte wie das feine Blätterrauschen in das Mosaik des Nachtgemäldes, das sein Herz zusammenzog und ihn an das elterliche Haus denken ließ, wann immer er irgendwo in der Ferne weilend eine Grille hörte. Er prüfte noch einmal seine blinkenden Stiefel, auf denen der Mond lag und die er unterhalb des Steinwegs mit Spucke und einer Seite des Corriere poliert hatte. Attila liebte seine Mutter und sie hatte zu ihm gehalten, als der Vater immer mehr unter den Einfluss der intriganten roten Betriebsagitatoren geraten war. Attila hatte die Katastrophe nicht gewollt. Seine Mutter wusste das. Und er hatte sogar eine rückhaltlose Aufklärung der Vorfälle vom April 1941 gefordert, als an einem Morgen zwei Arbeitskollegen seines Vaters, Freunde von Kindesbeinen an, mit eingeschlagenen Köpfen am Weg nach Mergozzo gefunden worden waren. Hatte er sich nicht sein ganzes Leben lang für seinen Vater entschuldigen müssen? Sogar die sozialistische Vergangenheit des Duce als stellvertretender Chefredakteur des Avanti, also des Vorwärts, zitiert, um die roten Fehltritte seines Vaters zu entschuldigen? Warum hatte sich gerade sein Vater nicht für die neue Zeit, die Zeit des Faschismus, entschieden? Ganz früher hatte Attila den Faschismus für eine italienische Besonderheit des Sozialismus gehalten und den Duce für Italiens Lenin. Die Faschisten hatten doch bei ihrem Marsch auf Rom unvergleichlich mehr soziale Gerechtigkeit im Sinn als alle monarchistischen Schlappschwänze mit ihrem überkommenen Anstandsregeln und ihrem klapprigen König Vittorio Emanuele. Auf den König hatte der Vater auch zeitlebens geflucht. Irgendwann jedoch war er schweigsam geworden und hatte mit dem Sohn nicht mehr über Lohn und Freiheit gesprochen, sondern sich mit den Zähnen knirschend wortlos abgewandt, wenn der von der neuen Idee sprach. Für Attila war dies einer der beiden dunklen Flecke während seines strahlenden Aufstiegs in den Milizen. Denn obwohl er seine Mutter für alles Gute in der Welt liebte, hatte er doch zeitlebens seinem Vater nachgeeifert, wie der Holz schlug, wie der die Zigarette hielt und die Zeitung mit wenigen Worten Sachverhalte traf. Und je mehr er dem Vater nacheiferte, umso stärker hob er sich von den übrigen Jungfaschisten ab. Die Grille hatte zu zirpen aufgehört, als Attila an die Tür klopfte. Er kannte dieses Schaben der flaumigen Hausschuhe, die nach dem Zurückschieben eines Stuhls in Richtung Haustür schlurften. Schwer atmend zog Attilas Mutter die Tür einen Spalt breit auf, maß den Sohn mit einem kurzen Arg von unten, die schwarzen Stiefel, den straffen Schritt bis zu den breiten Schultern, den markigen Kopf, die großen frechen Augen, die sie gleich nach der Geburt bemerkt hatte, das gebräunte Gesicht, das keine Aufschwemmungen verriet, wie die Gesichter anderer Milizionäre, und die Strähne, die sie ihm früher immer aus der Stirn gestrichen hatte. Die schlanke Nase hatte er vom Vater. Auf dem Kopf saß das schwarze Käppi der SS. Das offene Lachen des schmalen Munds bewies ihr, dass Attila ein guter Mensch geblieben war. Sie sagte nichts, ihre Augen aber strahlten. Und Attila wusste genau, mit welchen Gefühlen sie ihren einzigen Sohn, an den sie die Kriegsjahre über so oft nur mit Angst gedacht hatte, hier stehen sah. Aber der vertraute, helle Aufschrei blieb aus. Ihre Stimme klang heiser, trocken und elend, als sie seinen Namen ausrief und ihn umarmte. Über dem Kuss spürte er die Tränen sofort, aber noch immer verstand er nicht ganz. Er hätte es vorher erfahren können, wenn er tagsüber in Mergozzo angekommen wäre. Er hätte es überall in den Grenadierstationen hören können und seine Freunde hätten sicherlich nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es ihm zu sagen, hämisch die einen, bitter die anderen. Nun musste er seine Mutter danach fragen, wo ist Papa? Sie sah ihn an, prüfend, als ob sein Gesicht in den Wochen, die er beim Duce in dessen direkter Nähe verlebt hatte, ein anderes geworden wäre. Sie warf sich in seinen Arm und jammerte erstickt. Papa ist gegangen, sie haben ihm gekündigt und er wollte nicht bleiben. Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hoch. Sein Nein klang so sinnlos, dass die Mutter das Weinen unterbrach und ihn aufforderte, es doch zu verstehen, es ging nicht anders. Die Grille vorm Haus zirpte wieder Und doch war die Nacht wie verwandelt. Als der Regen niederzuprasseln begann, klang das wie das weit entfernte Marschieren mächtiger Truppen. Attila hatte seine Absicht, sich am Abend noch einmal im Dorf sehen zu lassen, sowieso längst aufgegeben. Sein Vater, denn der Vater des Attila Peçallo war er ja trotz allem geblieben, war entlassen worden. Der rote Vater wog wohl mehr als der schwarze Sohn. Eine schlimme Ahnung beschlich Attila. Die Lohndrücker von der Firmenleitung im Gummiwerk hatten beiden gezeigt, dass sie keinen Respekt mehr vor ihnen hatten. Ich überspringe jetzt etwas. Da gibt es ein kleines Scharmützel. Die Scharmützel zwischen den Partisanen und der Wehrmacht gingen meistens zu Lasten der Partisanen. Es ist eine Legende, dass die Partisanen sehr viele offene militärische Auseinandersetzungen gewonnen hätten. Sie waren erfolgreich, als sie sabotierten. Sie waren erfolgreich, als sie der Wehrmacht die Schienen sprengten, auch Züge überfielen. Aber sie waren in den Scharmützeln auch waffentechnisch meistens unterlegen. Das änderte sich, als Vittorio Emanuele, also der König, floh. Zunächst, weil die Amerikaner in Sizilien gelandet waren. Übrigens nach einem sehr ausgeklügelten Plan, den die Mafia ihnen geliefert hatte, weil die Sizilien halt kannten. Und mit dem gegenseitigen Versprechen, die Mafia auch in den USA einigermaßen in Ruhe zu lassen. Und dann setzte der faschistische Großrat Mussolini ab, brachte ihn an eine Bergfestung und setzte Badoglio, den Feldherrn des Äthiopien-Feldzugs, als provisorischen Staatschef ein und machte separate Friedensverhandlungen mit den USA. Und in dieser Situation teilt sich die italienische Armee und große Teile der italienischen regulären Soldaten gehen zu den Partisanen, kämpfen aber immer auch gegen die Kommunisten, also die Mehrheit bei den Partisanen hatten und die roten Halstücher hatten, mit grünen und blauen Halstüchern, unabhängig von den roten Partisanen. Also die Spaltung der Antifaschisten ist nie ganz überwunden worden, aber durch den Eintritt von verschiedenen führenden Kommunisten in diese Einheitsregierung unter Badoglio wurde das abgemildert. In den Bergen auch abgemildert. Also die gegenseitige Aversion wurde etwas abgemildert zwischen den mit grünen und blauen Halstüchern, den roten Halstüchern kämpfenden. Das wollte ich nur zur Geschichte sagen, aber jedenfalls hier, das ist noch vor diesem Vorgang im Juni 1943 mit der Spaltung der italienischen Armee, wo viele italienische Offiziere von der deutschen Wehrmacht hingerichtet wurden, auf den Straßen hingeworfen wurden. Ganz schreckliche Bilder, also die italienische Armee hat sehr gelitten unter dieser zweiten Besatzung, die man übrigens wunderbar nachempfinden kann, wenn man von Pasolini die 120 Tage von Sodom sieht. Das ist genau die Zeit dieser faschistischen Republik von Salò, also die in Salò ausgerufen wird und faktisch in Mailand und in Como residierte, also in Norditalien. Ein Torso, ein Staatstorso. Jedenfalls gibt es eins von diesen Scharmützeln, was auch für die Partisanen schlecht ausgeht. Partisanen werden gefangen genommen. Und das ist das erste Mal, das ist noch der Anfang des Romans, in der dann dieser freundliche Faschist, den ich eben gezeichnet habe, in eine Verhörsituation mit einem gefangen genommenen und verletzten Partisanen kommt. Es gibt ein Verhör. Attila, den ich eben beschrieben habe, sitzt vor einem Partisanen namens Bruno. Es muss ein Ende haben, schloss Attila seinen Vortrag und wollte keinen Widerspruch zulassen. Wir müssen anders miteinander umgehen. Ihr seid ja ganz schön weit gekommen. So weit wie unten an dem Ufer des Lago Maggiore wart ihr noch nie gewesen. Naja, dafür ist es ganz schön schief gelaufen, entgegnete Bruno. Gegenseitige Komplimente und Ergebenheitsadressen sollten für Attila das Klima des Verhörs aufbauen. Seine Konzession bestand darin, den Gegner, also die Partisanen, den er sonst mit den verächtlichsten Worten belegt hatte, militärisch ernst zu nehmen. Warum sollten die Roten nicht auch einmal wenigstens Kriegspech haben? Bruno hörte den Sarkasmus heraus. Attilas Stirn runzelte sich mitfühlend. Aber wie soll es weitergehen? Sollten wir nicht irgendwann mal offen gegeneinander antreten? Bruno entging keineswegs der Wechsel vom Ihr zum Sie. Er schwieg. Ich meine, reicht eure Kraft oder ihre Kraft auch im Winter? Wir könnten uns auch verständigen. Bruno schwieg weiter. Ich meine, wir führen ja ein militärtheoretisches Gespräch unter Fachleuten. Theorie hin oder her, brummte Bruno. Da müssen Sie doch nicht so verstockt sein. Ich habe Sie noch nicht mal nach Ihrem Namen oder dem anderer Beteiligter gefragt. Mir genügt, dass Sie mir Ihren Kriegsnamen Bruno genannt haben, wie den deutschen Herren vorhin. Herr Bruno, aber unter uns Italienern sollte man doch etwas offener miteinander sein. Bruno schwieg erst recht und schnitt die passende Grimasse. Dann sah er die mühsam kontrollierte Unruhe des SS-Manns, den neben dem Klo der klobigen Tischplatte fast verschämt im Bett der Daumenkuppe poolende Nagel des Ringfingers. Nun schwieg auch Attila. Attila meinte, einen spöttischen Zug um Brunos Augen gesehen zu haben. Vor ihm saß aber doch nur ein Häuflein aus dem Haufen, das sich prahlerisch Befreier Italiens nannte, aus einer Ansammlung von Parasiten, gerissenen Habenichtsen, zu faul herausgehobene Verantwortung zu übernehmen, stattdessen Gleichmacherparolen in die Welt streuend, die keinem Starken mehr das Starksein gestatten wollten, keinem Eigentümlichen mehr seine Eigentümlichkeit, Italien nicht mehr das Italienische, die am liebsten abessinische Bürgermeister hätten und eine Gesellschaft, in der alles vermixt, vermurkst, vereinheitlicht werden sollte. Dabei taten sie nur so, als sprächen sie für die Armen. Waren es nicht gerade die Armen, die nichts besaßen, außer verschwommenen Bildern einer Heimat? Und genau diese Heimat wollten die Roten gegen ein kaltes Hirngespinst namens Internationalismus eintauschen. Darauf hatte der Duce gezielt, als er die Armen zum Aufstand aufrief. Gegen jene kaltschnäuzigen roten Karrieristen, die drauf und dran waren, unter Berufung auf die Armen ihre Diktatur über die Armen zu begründen, um ihnen am Ende alle Traditionen und Herzensdinge fortzureißen, die den Bauern das bisschen Land und den Handwerkern die kleine Werkstatt unter dem Hintern weg verstaatlichen würden, dafür aber mit den internationalen britischen Plutokraten gemeinsam Armeen gegen das revolutionäre, das moderne, das faschistische Europa gebildet hatten. Und die Phrasen, wozu waren sie gut? Doch nur dazu, allem Kräftigen ein schlechtes Gewissen zu machen, um es noch bereitwilliger mit einem philosophischen Überbau zum Wirtskörper für Schwächlinge, Parasiten und Faule umzubilden. Dass sie sich ausgerechnet den Namen des großen Garibaldi auf die Fahne geschrieben hat, also die roten Partisanen nannten sich Garibaldini, war lächerlich. Der Übermächtige, der große Einzelne, Garibaldi, der Italien wachgerufen hatte, der hier in Canobbio vor die matten Massen getreten war, dort drüben, vor diesem Balkon aus, unter dem die Steintafel hing. Dieser Garibaldi, der anderen so viel Kraft gegeben hatte, bis Parasiten ihn mit schönen, verführerischen, roten Phrasen leergesogen und anschließend dem erbärmlichen Schicksal eines unansehnlichen Poeten überlassen hatten, als der Feldherr dann ins Ende hineinziehen musste. All diese Gedanken ließ Attila vorüberziehen und er dachte an Renzo und er dachte an die anderen privilegierten Roten, die sich immer für etwas Besseres hielten. Aber dann dachte er sich, man muss ihnen nur wehtun und ihre Ideologie verliert alle Zauberkraft. Klein und erbärmlich werden sie und Mann und Frau winseln gleichermaßen in den höchsten Tönen. Jetzt überspringe ich noch einmal. Attila begann sich in wilde Wut zu steigern. Der heutige Tag war eine Schmach für den Machtapparat, eine Andeutung umbrechender Gewichte. Und es überkam ihn wieder der Ekel vor dieser roten Schmarotzer-Ideologie, vor der Anmaßung, die diesem Bruno in das grobe, nichtsnutzige Gesicht geschrieben war. Dennoch, Attila wollte souverän bleiben und dem Duce Ehre machen, der ein so starker und gütiger Mensch war. Ohne innere Anstrengung, ganz leichtfüßig, fand er zu einem wohligen Gefühl von Großmut für sein Gegenüber, bot Bruno noch einmal Krapper an, schenkte sich selbst ein und wollte ihm zuprosten, suchte gerade nach einem lockeren Trinkspruch, da sah er Bruno das Glas hinunterschütten, hastig, gierig und ohne irgendeinen Dank. Der Hass, der sich in eine Ecke neben den Erinnerungsbildern zurückgezogen hatte, schoss hervor. Attilas Hals pulsierte. Mit dem ersten Schlag traf er das Glas in Brunos gefesselten Händen, verfehlte den Mund des Partisanen und sprang auf, um allen Aufgestauten freie Bahn zu lassen. Im Nebenraum war nur noch ein Stöhnen zu hören, leiser als die Schläge, die ins Gesicht zielten, als die Tritte, die den Verband auf der frischen Wunde trafen, als die Schreie des SS-Manns, die Fragen waren und die Schreie, die nur noch sich selbst anfeuerten und die das Tier in den Käfig noch zurücktreiben wollten, dessen Name Attila nicht kannte und so noch nie in sich gespürt hatte. Brunos ausgebluteter Körper wurde Wochen später unter einem Felsvorsprung in Kanero gefunden von Fischerjungen, die nicht wussten, dass man einen Menschen so schlagen kann. Ja, und jetzt haben Sie vielleicht Fragen. Das ist erstmal nur als Einführung zu sehen. Wenn Sie eine Frage haben, bin ich Ihnen sogar sehr dankbar. Wir haben noch 3 Minuten, glaube ich, gell? Genau. Also wie gesagt, der Roman erscheint jetzt als Hörbuch. Peter Sodann liest es, Konstantin Wecker singt darin, andere singen auch, sehr viel Musik drin. Michael Letz, der frühere oder jetzige Leiter des Oktoberclubs, hat die Musik dazu gemacht. Und es erscheint beim Verlag Neues Berlin. Ich glaube, dass das Buch, das sind... Ich weiß nicht, ob Sie das genau wissen. Ich glaube, 16 Stunden. 4 CDs, 16 Stunden. Also wer das jetzt nimmt, um vielleicht dabei zu joggen oder etwas anderes Sinnvolles mit seinem Leben zu tun, hat auf jeden Fall 16 Stunden Sport, die er damit überbrücken kann. Sie haben eine Frage? Nein? Gut. Ja? Also das Buch hängt damit zusammen, dass ich eine Zeit immer im Lago Maggiore jedes Jahr verbringe, also meinen Urlaub immer im Lago Maggiore verbringe. Das beantwortet die Frage nach dem Gegenstand, dass ich Musik schreibe. Also jetzt zum Beispiel in Halle wird ein im November ein Musical, was Dieter Wedel und ich geschrieben haben über den Kommunisten Piet Sieger, der sagt mir, wo die Blumen sind, geschrieben hat und We Shall Overcome und so. Das kommt im November in Halle in die Uraufführung. Das ist ein reiner, notwendiger Ausgleichssport für die Tätigkeit im Bundestag. Sonst würde ich die jedenfalls nicht in dieser Weise meistern können. Also ich treibe auch Sport, aber der beste Sport gegen Verknöcherungen, die man gelegentlich in der Politik auch erlebt, ist Musik oder Schreiben, kann ich übrigens allen Berufsständen empfehlen, hilft. Und meine, sagen wir mal, das Greifen zur Musik ist entstanden, dass ich bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands, das ist die sozialdemokratische Kinder- und Jugendarbeit, einst Bildungsreferent war. Das war im Jahr 64, 65. Daraus kann man auch schließen, wie alt ich jetzt bin. Und niemand meine Bildungsvorträge hören wollte, und ich dann anfing mit der Gitarre statt nur Falkenlieder und linke Lieder zu singen, Balladen zu schreiben über Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung. Mein erster war eine 20-Minuten-Ballade über 30 Jahre Leben einer Sozialdemokratin, das hieß Oma Krug. Das hat dann auch irgendwann sogar im Refrain Willy Brandt mitgesungen, für den ich übrigens das Weiche Wasser auch geschrieben habe und einige Reden schreiben durfte, als ich noch in der SPD war. Und ja, und dann war eben das, die Musik ein Hilfsmittel, ein, wenn man so will, zunächst didaktisches Hilfsmittel, um verschlossene Gesichter zu erschließen. Für Bildungsthemen und die Geschichte der Arbeiterbewegung, des Klassenkampfs, also das, was ich für moderne Zivilisationsgeschichte halte. Wir sind eine Punktlandung, oder? Ich darf mich bei Ihnen für die Technik bedanken. Tschüss, danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.